Raj is making the technical arrangements so that we can be online. I will just introduce the program this evening to all of you so that you do know what we are going to do. We will first speak a few words for our online audience who follows us regularly on the internet and who have been with us for the Gaura Lila evenings for the last few years. So we will first say a little bit for our online audience. Then we will have a surprise for all of you, a very, very talented young speaker will address us on the question, who am I? It will be very philosophical, it will be for some of us earth-shattering, inspiring, and everything else. And then I want to show you that this will make a major part of our evening today. I want to show you some images of Vrindavan, some images of our pilgrimage to Vrindavan Dhamit. It will not be just here's this place, here's that holy place, and a description what happened there. No, I want to give you a feeling, really, or an experience, what it is like to be in Vrindavan Dham. Some of you may know, for the last maybe 1.5 months, I have been on pilgrimage in Vrindavan, and I have just returned, and I'm want to share with all of you a little bit what it was like in Vrindavan Dham. Some of you have heard regularly the Kartik inspirations which were made available to you through modern technology, and they will now of course be very curious to know, how is it when a pilgrim returns? First of all, I must tell you, I don't think a pilgrim should return. The word return means he comes back to the same situation, no? I think a pilgrim should continue. I will say this again for Nandini, because this is an important point, and the social field is so interesting at the moment that we have to focus. I don't think a pilgrim should ever return, meaning that he comes or she comes back to exactly the same situation he or she left when he or she went on pilgrimage. Don't think a pilgrim should return to that. That would mean he or she would have to forget everything which was given to them. A pilgrim should continue. Very important concept. In our lives, we should never return to the place of our conditioning, of our, limitations of the way we were before we had a good experience in Krishna consciousness. No, in our life we should continue. In the same way, the pilgrimage should continue. So this is what is my inspiration while being back in Germany. I must say, when Gokrishna Bhagavad Dhamma and a few others of us who were in the same car, when we left Vrindavan and entered Delhi, we almost felt the materialistic atmosphere as clearly as a fist which was hitting on the solar plexus. We really felt it. It was not an imagination. It was not a concept. It was an experience. Maybe now we have become accustomed to the blows of Maya. But at that time, when we left Vrindavan, we were not accustomed. We had been in a pure atmosphere. And coming into an atmosphere which is pervaded with material desires, with ambition, with the purpose to enjoy and progress materially, to come back from a pure atmosphere, and that was a shock. It was a shock. It was very much. It could be experienced. So definitely we will ask ourselves now, how can we remain in a spiritual atmosphere even while being in Neuruppin of all places or of Berlin and so on. And I believe the answer to this question is to understand what Vrindavan teaches us, to understand what Mayapur teaches us, to understand the lesson of each single holy place, that can help us to stay on the spiritual platform wherever we are. In material life means you put yourself and your problems, illusory. Most of them are illusory, but let us say there are maybe 2% real problems in there. To put ourselves and our problems and concerns in the center and to circle around this in either small circles or wide circles. A holy place like Vrindavan teaches us to put Krishna in the center and to circle around Krishna and his interests. Today I was sitting with one pilgrim who was also in Vrindavan at the time when we were there, and I asked him, what did you understand this time while being in Vrindavan? And he immediately, between two bites of wonderful prasadam, told me, I have understood to put Krishna in the center. And I've learned this from the devotees which were there. So this is liberation, when you can put Krishna in the center. This is what it means to be Svarupena Vyayastiti, situated in your Svarupa. That means your original form. You put Krishna in the center. To be removed from your original situation means you put the material ego and all things which are not real in the center. So Prabhupada wanted always to go to Vrindavan. He says, because this is a drive of the soul to go to Vrindavan, to go to a place where Krishna is in the center. He said, every day of my childhood, I used to think how to go to Vrindavan. At least at that time, the train from Calcutta to Vrindavan was only 4 or 5 rupees. He's very practical. He made plans. And he made plans, how will I pay the ticket? Every day. Because this is the most natural symptom of a soul. How can I move out of this illusory world? How can I move to the real world where Krishna is in the cycle. My dear devotees, to understand this principle and to look forward to live in this principle is enough. You don't even have to physically go to Vrindavan. Just to aspire to go to Vrindavan, to go to a place where Krishna is in the center at his interest, that is already liberation. Rupa Goswami has written about this. He has written, if one simply thinks, I will move to Vrindavan and I will reside there, he will be freed from the cycle of birth and death. Can you understand what I want to say? By understanding a principle and applying the principle of Vrindavan life, once again, by understanding the principle and applying the principle of Vrindavan life, you are out of material consciousness. You are no longer a captive of Maya. You don't have to fear any longer material existence. But of course, going physically to Vrindavan helps us in very real ways to come in contact with this principle. Wow, thank you, thank you. I thank you so much. I think a few of you were thinking all the time, when will this be done? That's why you were unattentive. My dear devotees, this is what I try to do. I try to apply the principle of living in Vrindavan here in the West, and I have become much more peaceful. My days are really very blissful. I did not expect this, but I have learned this in Vrindavan, this principle. I have one thing I want to relate to you. One experience. I had moved or gone to the village of Mukarai. Mukarai is a very small village where many renunciants go to beg for chapatis or rotis, as they say. It's a village of very friendly and spiritual farmers. And I had, I knew if I go through a forest on the left side, then I pass the straw hut of the Baba who only drinks milk and eats one banana a day. And then I go left under some fruit trees. I will come to a place which is extremely peaceful where I can chant and think of Krishna. So I had gone there, but my place was occupied. There was the brother of Syam Baba. Syam Baba is a rich farmer in Mukarai who owns most of the fields. He's educated in a modern education, and he has a soft heart for sadhus or spiritual people. He allows them to live on his land and even build things. So I met the brother of Syam Baba, and he said, can you just wait? My brother is coming any moment. And I said, okay, but where can I stay? And he said, you just sit down here. I'm at the moment occupying your place, I know, but this is another place for you. So I stayed there and chanted. I didn't wait, I chanted. And then I heard Syam Baba, the rich farmer, come. You must know he is a cripple. He cannot walk. The two legs are crippled, and he is on one of these little rickshaws, which can be moved, you know, with the hands and so on. And he speaks very good English, so he knew me and I knew him. He said, "I remember you from last year." I said, "Yes. I have a question for you. I know so many people who suffer. I know so many people who are crippled, either in the body or they have something in their mind which really gives them trouble. How do you deal with your disease?" It was polio from childhood. And he said, "I am not disappointed. I have embraced it. It's my chance. Because you must know, I'm very curious, I'm interested, I have learned many things, but because of my disease, I cannot move away from Vrindavan. I want to stay in Vrindavan because this is the place where Krishna is in the center. The moment one is relating to Krishna, one is free from his particular problem. And I cannot move away. Otherwise, I would have moved away. I would have learned many more things in the universities of the world. But Radharani saved me. A Krishna-centered life. And not being disappointed with a life, because one sees that is liberation. That is freedom. But I wanted to say, of course, going to Vrindavan and not just thinking about to apply the principle of living in Vrindavan is very helpful. It should be done, Vinay. It should be done. Because a little stay of Vrindavan, even for a short time, just rubs Krishna consciousness under your skin. Kennt ihr den Ausdruck in Deutsch? Es reibt es dir unter die Haut. Prabhupada wrote about this. Vrindavan is always helping us. Anyone who comes to Vrindavan, he is helped immediately, even though he is a criminal number one. It means even the most unlikely person for spiritual life. It means even you and me get immediately helped by the two powerful energies which work in Vrindavan Dham. That is the Taraka Shakti that liberates you from your stuff, and also the Paraka Shakti that what pulls you to Krishna. I will there is a book, and I will end with this. It's called Vrindavan Mahimamrita. The effect of living in Vrindavan, the work says, cannot be overestimated. At every turn, you're reminded of Krishna there, and your spiritual strength increases due to that contact. In the slideshow, which we will see in a little moment, we will see how on every turn in our lives we are reminded of Krishna, and be very minded of Krishna, and our spiritual strength has gotten a tremendous boost. I will now close this part of the program where I read, where I've read a few quotations about staying in Vrindavan. What was important for me to say Do you remember?
Krishna in the center.
Krishna in the center. The principle which we can apply everywhere, wherever it is that we are going. This was my message to all of you. I want to now close this part. I regret that those who are online will not be able to follow us now. It is technically not possible for us at the moment to recreate the atmosphere which we want to create in the room where the second part of the program is. But I can tell you, Mr. and Mrs. Online audience, what we will be doing. I thought, because I'm a member of this community, it is a very large community, a community with a lot of transformation going on, some voluntary, some involuntary. Because I'm a member of this community, I felt that this community which nourishes me, which is carrying me, I wanted to give them something back that is my own experiences of the pilgrimage. And therefore, we have made a few photos or selected from others, from the photographer of Indradyumna Maharaj, some very, very, let us say, photos which talk. We will see them now, but before the photos will talk, a saintly lady will talk to all of us. So I request now all of you to go into the neighboring room, and there I will greet you with my surprise.
Monatelang jeden Morgen gefragt, warum niemand anders sich so gequält hat, diesem Mainstream zu folgen. Weil letztendlich machen wir jeden Tag dasselbe. Wir stehen auf, gehen zur Arbeit oder zur Schule, essen und unterhalten uns mit Leuten und dann gehen wir schlafen und das war's. Und es ist ein Mainstream, der nicht endet. Und ich habe mich gefragt, warum niemand anders das so sah wie ich und warum alle in dieser Oberflächlichkeit aufgehen. Aber letztendlich ist mir klar geworden, dass dieser Mainstream letzten Endes von vielen Erwachsenen ausgeht, die immer wieder behaupten, man solle bloß die Schule zu Ende machen und man solle bloß das Abitur machen und man muss studieren und am allerwichtigsten, man muss einen Job bekommen, mit dem man viel Geld verdient. Und da ist mir klar geworden, dass man diesen Mainstream von Geburt an aus kennenlernt. Und das Problem ist, zumindest in meiner Position so als Kind, desto öfter man diese Worte hört, dass man das alles machen soll und dass man das schaffen soll, desto mehr fühlt man sich halt wie ein Problem anstatt wie eine Person. Und es hat mich ewig gebraucht, um zu realisieren, dass ich kein Problem bin, sondern eine Person bin. Und es liegt allein in meiner Hand, was ich aus diesem Leben mache, denn es ist mein Leben. Und es liegt halt auch allein in meiner Hand, wie ich dieses Leben leben möchte. Es liegt allein in meiner Hand, ob ich dieses Leben in einem Aquarium verbringen möchte, welches mich durch seine Einrichtung blendet. Diese verdammte Plastikdeko blendet mich so sehr, dass ich nicht einmal die Wände des Aquariums sehe. Und es liegt allein in meiner Hand, ob ich dieses Leben in einem Meer verbringe. Niemand hat dieses Meer eingerichtet und nichts blendet mich. Es ist ein Meer, das keine Wände hat. Doch wer bin ich, um letztendlich das Recht zu haben, in einem Meer zu schwimmen? Wer bin ich? Naja, ich bin Zita Hohlfeld, aber bin ich wirklich in einer Kombination aus Buchstaben? Nein. Wer bin ich? Ich wurde 2005 geboren, gehe in ein Gymnasium und besuche die 9. Klasse. Später möchte ich mal Ärztin werden, aber im Moment spiele ich gerne Tennis und Klavier. Und ich mag reiten und ich liebe es, Filme zu sehen. Ist das, wer ich bin? Nein, das sind nur Erfahrungen. Wer macht diese Erfahrung? Wer fühlt, wenn ich fühle? Wer sieht, wenn ich sehe? Und wer hört, wenn ich höre? Wer bin ich? Okay, aber vielleicht bin ich meine Gedanken, Gefühle oder Emotionen? Ich kann nicht meine Gedanken sein, das sind wieder nur Erfahrungen. Wer denkt diese Gedanken? Wer fühlt diese Gefühle und Emotionen? Wer bin ich? Ich bin nicht meine Noten, Einschätzungen oder Elterngespräche. Ich bin nicht meine Gefühle von Einsamkeit, Hilflosigkeit oder Zufriedenheit. Ich bin nicht meine Gedanken, Eigenschaften oder Likes. Nichts davon bin ich. also darf nichts davon mich definieren oder kontrollieren. Ich bin kein Mensch in einem Universum. Ich bin ein Universum in einem Menschen. Und das ist jeder von uns. Und gerade das macht es aus, dass wir in einem Meer schwimmen dürfen. Ich schrieb keine Rede über den Klimawandel, Flüchtlingskrisen oder Zigaretten. Denn ich denke, wir sind eine Generation, die alles hat, was sie jemals brauchen könnte. Wir sind reicher als jede Generation vor uns. Und wir haben keinen großen Krieg miterlebt. Denn wie Tyler Durden in Fight Club sagte, wir sind die Zweitgeborenen der Geschichte. Menschen ohne Zweck und ohne Ziel. Wir haben keinen großen Krieg, keine große Depression. Unser großer Krieg ist ein spiritueller. Und unsere große Depression ist unser Leben. Und wir sind kurz, ganz kurz vorm Ausrasten.
Bevor du dich wieder hinsetzt, Sita, also das war richtig ein Vulkanausbruch. Also wirklich sehr, du warst, finde ich, sehr verbunden mit dir selber und deinen Gefühlen, deswegen war das kraftvoll. Das war nicht aus dem Kopf. Und du hast auch Themen angesprochen, die, glaube ich, jeden betreffen. Kannst du ganz kurz noch den Rahmen geben von diesem Vortrag? Das war in der Schule eine Aufgabe, die ihr wahrscheinlich gekriegt hattet. In welchem Rahmen fand das statt?
Naja, es war halt eine Aufgabe, eine freie Rede zu schreiben. Das heißt, man soll sich nicht an irgendwelchen Blättern orientieren, aber man durfte sich halt das Thema aussuchen. Und ich dachte so, das wäre jetzt so das Thema, über das ich... Also das Ding ist, ich habe mir schon Monate darüber Gedanken gemacht. Ich hätte nicht dann irgendwie ewig recherchieren müssen, sondern ich hätte einfach aufschreiben sollen, was gerade so in mir vorgeht. Das war halt das, was mir dann am leichtesten gefallen ist.
Also du hast vielleicht gemerkt, dein Publikum heute Abend, ich glaube, hinter dem Klatschen, da war ein anderes Wort. Zugabe. Also wir wollen unbedingt noch mehr von dir hören. Also das sind ja auch so tief spirituelle Themen. Also ich bin richtig stolz auf. Ich kann leider nicht sagen, das kommt wegen meiner Kindervorlesung. Kann ich nicht sagen. Aber wirklich sehr, sehr gut. Das kam wegen den Eltern. Nicht? Den Eltern und der tollen Ambiente, in der du, ich glaube, es kommt auch vor allen Dingen wegen dem, was du mitgebracht hast, denn wir kommen ja nicht als Tabula Rasas, deswegen sind Kinder immer verschieden voneinander. Toll, also ich bin beeindruckt. Ja. Also, ich Ich kann mir auch vorstellen, Radhika, wenn du mal loslegst, das wird auch...
Nächstes Mal Radhika.
Ja. Wie fandst du es, Radhika?
Ich fand es super, ehrlich gesagt. Also, fand ich gut auch.
Auf den Punkt gebracht, ja. Und so, auch so kurz und treffend. Ne? Also auf den Punkt gebracht, wirklich. Super. Ja, dann darf ich bitten, dass wir das Licht jetzt schließen und... Wie gesagt, ich möchte versuchen, euch die Erfahrung von Vrindavan weiterzugeben. Wenn man nach Vrindavan ankommt, kommt man meistens vor ein geschlossenes Tor an. Das ist kulturell so anders, man kommt vielleicht nicht rein, man ist hungrig, man hat ein Jetlag und man ist launisch und wo sind die Kekse und so. Aber wenn sich das Tor öffnet, dann hat man plötzlich Kontakt mit einer Ahnung zunächst einmal, eine Ahnung von einer göttlichen Wirklichkeit. Warum ist Vrindavan so speziell? Man sagt, weil Radharani dort gegenwärtig ist und weil ihre Sweetness, ihre Süße, genau wie ein angenehmer Blumenduft, alles durchströmt. Also Radharani liegt in der Luft sozusagen. Es gibt 5 Tore, die in den Schriften erwähnt werden, die aufgehen können, um den Blick einfach für eine spirituelle Wirklichkeit zu öffnen. Das ist zunächst einmal der Staub von Vrindavan, der uns mit Krishna in Kontakt bringen kann. Es gibt richtig, Prabhupada hat einmal gesagt, der Staub von Vrindavan kann einem alle Wünsche erfüllen. Das kann der Staub von Hyderabad nicht tun. Hyderabad ist eine indische Großstadt. Das zweite Portal, wenn ihr es möchtet, man kann es auch so ausdrücken, das Durchgangstor, ist die Yamuna, der heilige Fluss, hinter dem eine Persönlichkeit, Yamuna Devi, steht, zu der der Pilger betet. O Yamuna, die du auch in der spirituellen Welt anwesend ist, bitte wasche mich frei von meinen Bedingtheiten. Der dritte Wächter sozusagen, oder das dritte Portal, oder die ist Vrindadevi, ein ursprünglicher Deity, der sich selber manifestiert hat. Der wurde also nicht von einem Künstler in Marmor geschlagen, sondern war dort als selbstmanifestierter Deity. Und dann natürlich Shiva in seinen vielen, vielen Formen. Dies ist Shakleshwara Shiva. Shiva ist verantwortlich für das Ego. Und wir wissen alle, das müssen wir wahrscheinlich irgendwann mal fallen lassen, wie eine schmutzige Decke, die uns umhüllt, um zu unserer wirklichen Natur zu kommen. Hier ist ein Deity von Lord Shiva. Und ein Sadhu, der sieht natürlich, wenn ihr in Indien ein Foto macht von Menschen, die schauen immer so ernst, dass man schon Angst kriegt. Aber der ist sehr, sehr liebevoll und sehr nice. Die dritte Schwellenwächterin ist Purnamasi. Dieses Bild habe ich genommen in einer Höhle. Also ich habe das nicht genommen, aber ich habe den Fotografen gebeten, da reinzugehen, wo ich lange gechantet habe und lange auch gebetet habe. Purnamasi ist die Yogamaya, die in dieser Welt als die Mahamaya, die große Verschleierin, auftaucht. Die große Verschleierin, die Mahamaya, wenn sie sich umdreht und ihr spirituelles Gesicht zeigt, ist die große Enthüllerin. Das ist jetzt ein Bild der Parvati, der Mahamaya, und hier ist, das war die Verschleierin, und hier ist Purnamasi, die Enthüllerin. Ich weiß nicht, ob das deutsche Worte sind, aber ich glaube, ihr kriegt es mit. Überhaupt, das Beten zu Persönlichkeiten in Vrindavan ist total wichtig, um den Durchbruch zu machen von der bedingten, ego-bestimmten Welt in die spirituelle Welt. Mein nächster Punkt von dieser Dia-Show, von der Erfahrung von Vrindavan, ist in diesem Bild am besten gegeben. Das spirituelle Leben, was hin zu einer vollen Entfaltung kommt, muss immer im Felde des eigenen Herzens beginnen. Dort, in dem eigenen Herzen, kann ein spiritueller Wachstum stattfinden, aber auch verhindert werden. Und das Erste, was die Pflanze oder was die spirituelle Wachstum fördert, was aus dem Herzen kommt, ist ein Vertrauen. Ich glaube, viele Menschen kennen den Wert des Vertrauens einfach nicht mehr. Sie haben das verlernt, als sie vom Kind in eine andere Phase gingen. Heutzutage wird viel von der Wichtigkeit des Urvertrauens gesprochen, des Getragensein. Und so fängt, da muss man zurückkommen zu diesem Vertrauen, um in das, was jenseits der Sinne liegt, aufzubrechen. Gut, was hilft uns zum spirituellen Wachstum in Vrindavan? Also da könnte man jetzt viele Dinge sagen. Ich sage hier mal noch die klassischen Dinge. Es ist das Chanten des Heiligen Namens. Ach, tolle Bilder, oder? Das ist ein Bild von mir. Es tut mir leid, in dieser Diashow werde ich eben auch autobiografisches sprechen, also was ich selbst erlebt habe. Das bin ich hier an einem der Orte, wo ich mein Vrata nachgehe, mein Chanten des Heiligen Namens. Ihr seht, was ich auf dem Altar habe, sind die Lotusfüße Radharanis. Hier Radhasyam Sunda, Hare Krishna Mahamantra, Prabhupada und dann ein Buch, in dem die täglichen Lilas Krishnas festgehalten sind, sodass ich immer weiß, dass Krishna zu dieser Zeit tut. Nicht? Und von da in eine weitergehende Meditation aufbrechen. Das findet ihr immer wieder in der spirituellen Kultur, dass man heilige Texte nimmt als Ausgangspunkt für seine spirituellen Betrachtungen. Es geht ja um Vertrauen. Heilige Texte ist ein weiterer. Das hier. Und dann das Gebet. Wann habt ihr das letzte Mal mit Tränen in den Augen gebetet? Versucht zu diesem Augenblick zurückzukehren. Wahrscheinlich braucht ihr Tränen, damit eure Probleme weggewaschen werden. Verehrung ist sehr wichtig. Puja. Ja, also Fotos von, der ist sowas von lebendig, aber sowas von Fotos von. Dies ist ein anderer Altar, erkennt ihr?
Ja.
Was könnt ihr sehen?
Sweets.
Sweets. Radha Kanaya Lal natürlich. Lord Nishingadev, um die Hindernisse im Herzen zu empfehlen, wegzutun. Chaitanya Nityananda und Srila Prabhupada. Puja, Verehrung aus dem. Schafft euch eine Brücke von dem noch nicht Dasein zu dem Ziel, was ihr anstrebt. Wie findet ihr dieses Bild? Das ist Radhakund. Auch wenn man in Radhakund badet, viel wird davon gesprochen, von dem heiligen Bad. Das ist für den Anfänger reicht es aus, den schwitzenden Körper einfach unter Wasser zu tunken. Aber das hat nicht so große Wirkung, wie wenn man vorher ein kleines Puja macht, was einem hilft, in die höhere Verbindung zu treten. Schaut mal das Bild an. Das hat irgendein Devotee dort gemacht, der hatte Radharani mit Blumen fertig und ist dann wahrscheinlich ins Bad gegangen. Ein weiterer Schlüssel, den man sehr schön im Vrindavan macht, singen. Singt im Vrindavan und tanzt auch. Mehr singen und mehr tanzen. How do you like this photo, Gott Krishna? These are really photos. Dies ist eine, die im Kirtan singt. Wir kommen später noch zu diesen Frauen zurück. Wisst ihr, dass wir hier von unserer kleinen Wohlfahrt, die wir haben, 450 Witwen am Tag voll und ganz bespeisen und auch, also verspeisen, geht nicht verspeisen. Und wir haben auch viel medizinische Versorgung. All dies und mehr hilft, in Kontakt zu treten mit der letztendlichen Wahrheit, die jenseits unseres Verstandes, könnt ihr euch das vorstellen, dass das Leben erst anfängt, hinter eurem Verstand liegt. Puja. Und natürlich Detis verehren. Kann irgendjemand mir sagen, was er auf diesem Altar noch so alles sieht? Ah, Muniraj, du hast schon angesetzt.
Ja, ich überlege, also.
Seht ihr?
Flöte.
Viele Flöten.
Viele Flöten.
Viele Flöten sogar, oh ja. Eine, zwei, drei.
Radharani hält sie.
Und Radharani hält sie. Dies ist ein ganz besonderer Festtag, der am Radhakund gefeiert wird. Es ist der Festtag, ja, manche sagen, wo Krishna das erste Mal rausgegangen ist von Vrindavan und Kühe gehütet hat. Andere sagen, deuten auf einen Lila hin, wo Radharanis Lotusfüße sichtbar waren. Es ist ein ganz besonderer Tag. Am Morgen sind die Altäre geschlossen, es gibt ganz viele Vorbereitungen und dann kommt der Riesendarschein, den man hat, überall. Das ist ein guter Freund von ein guter Freund, ja, den kenne ich schon seitdem, also vor 35 Jahren. Ich kann nicht mit ihm sprechen, er ist bengalisch, aber trotzdem, wenn wir uns sehen, sagen wir uns alles. Denn wir sind verbunden auf eine spirituelle Art und Weise. Und verschiedene Altäre. Dieser Altar ist mir sehr wichtig. Schaut mal dieses Bild auf der rechten unteren Seite. Der Priester hat uns eine Geschichte dazu erzählt. Einst sagten Radha und Krishna zu diesen großen Devotees: Wir wollen, dass unsere Spiele in dieser Welt sichtbar werden. Du sollst kleine Brahmanenkinder nehmen und sie unterrichten in den Lilas. Und wir werden sie für die Zeit, wo sie spielen, bevollmächtigen und in ihnen gegenwärtig sein. Setz ihnen einfach unsere Kronen auf und unseren, ich weiß nicht, wie das heißt, das ist, was Radharani trägt, so eine Art kleines Schmuckstück. Und das tat dieser Brahmane. Und seit der Zeit gibt es diese unglaublichen Krishna-Lilas, wo der Westler sagen würde, die Mysterienspiele Gottes, wo plötzlich etwas sichtbar wird, was getragen wird von diesem Theater. Das ist übrigens unser junger Freund Abhishek, der aber während er spielt Radharani ist, nicht mehr Abhishek. Radha ist dann gegenwärtig. Da gibt es unglaubliche Geschichten, die ich euch aber in der Kürze, die erzähle ich euch ein anderes Mal. So, jetzt genug Philosophie, jetzt wollen wir endlich heilige Orte sehen. Ich möchte euch anbieten, mit mir durch einige Lieblingsorte zu gehen in Vrindavan, durch den Vrindavan-Wald. Und eine kleine, wir haben uns einen Tag, habe ich ausgeklammert von meinem, sagen wir mal, sehr genau festgelegten Tagesablauf. Ich glaube, wenn man als spiritueller Mensch nicht immer das Gleiche macht, kommt man in die Starre. Das ist ganz verderblich. Das sieht man bei vielen Mitgliedern spiritueller Bewegung. Du musst auch manchmal ganz raus aus dem Ding. An diesem Tag habe ich Gorahari besucht, der an diesem Ort lebte, in Suryakund, wo dieser Deity verehrt wird, Surya Narayan. Dieser Deity ist sehr, sehr, sehr alt, eines der ältesten Deities. Und das heißt, er wurde von Radha verehrt, als sie gegenwärtig war. So, wir sind am Morgen losgegangen und haben so typische Dinge festgehalten, zum Beispiel die Verehrung der Bewohner dort. Es ist so unglaublich schön, in die Augen von jemandem zu schauen, der wirklich liebt, der von göttlicher Liebe erfasst ist. Und das sieht man sehr oft bei diesen Bewohnern von Vrindavan, wenn sie in diesem in Puja sind. Das sind jetzt ein paar, wir wandern einfach. Was man von den Kindern in Vrindavan lernen kann, die haben nichts Materielles und deswegen wahrscheinlich viel mehr tiefe Sachen. Typisch, solche Szenen sieht man ständig dort. Wir sind, wie gesagt, einmal losgegangen. Das ist hier Gaurahari, den viele von euch kennen. Da ist seine nicht von ihm für eine Minute zu trennende Frau. Das ist Atul, der ist Yogalehrer, Atul Krishna. Also der ist wirklich ein unglaublicher Yogi und er ist mein persönlicher Assistent in der Zeit, wo wir in Vrindavan sind. Und das hier ist ein typisches Vrindavan-Mal. Du brauchst nichts mehr außer diesem echten Vrindavan-Roti. Da ist das ganze Universum von Nährstoffen drin. Dann super scharfen Sabji. Allein, wenn du nur in den Schatten dieses Subjis kommst, zerbrennt dir die Zunge. Und dann haben die ihre Art, dann tun die Ghee darüber und ja, jetzt nicht lachen, Zucker, wo wir sagen, nein, nicht weißer Zucker. No problem. Und es wird gegessen. Und es wird gekocht. Natürlich, nur der Mann darf die Frau sehen, das Gesicht der Frau sehen. Und mit Ausnahmen auch andere. Es gibt dort keine Starre. Das gefällt mir so sehr an den Bewohnern von Vrindavan. Endlich mal ein richtiges Kind. Könnt ihr dem in die Augen schauen und sehen, was da drin ist? Könnt ihr seinen Beruf vermuten? Sita, du bist doch sehr kreativ im Denken. Irgendeine Idee?
Es ist schwierig, oder? Achso, ist gar nicht da.
Lalita, was sagst du?
Pharma.
Was?
Bauer
vielleicht? Ich möchte dir seine Spezialität. Es könnte sein, dass er das auch ist, aber hier kommt seine Spezialität. Das ist also ein Schlangenfänger. Die braucht man in Vrindavan. Was macht er mit der Schlange? Der tut sie in diesen Tiffen und fährt sie dann weit weg und lässt sie frei in den Wald. Also ja, das ist, ich würde sagen, für eine Blender-Reklame sehr geeignet. Das ist ein Muslim.
Radhe, Radhe.
Radhe, Radhe.
Radhe, Sham.
Radhe, Radhe, Sham. Radhe, Radhe.
Dieser, das ist ein, gehört eigentlich den Muslims an, aber in Vrindavan gibt es auch nicht diesen Religionskrieg zwischen Hindus und Muslims. Der, also zumindest, der sagte immer Radhe, Radhe und sagte, Radharani wohnt in Vashana und Krishna wohnt in Vrindavan Town. Also die sind alle bestens informiert über Krishna. Wenn man in Vrindavan ist, kann man richtig spontan sein. Seht ihr die Augen? Leuchtende Augen. Milch? Der hat uns Milch serviert. Sehr nice. Das ist wirklich, ich sage euch, der ist einfach so sweet wie ein Gulab Jamun. Ein sehr, sehr heiliger Mensch. Wir haben ein sehr schönes Gespräch geführt. Das ist eines meiner sehr guten Freunde, Badri Vishal. Also vielleicht kennen hier einige. Ich habe noch ein paar Heiligenbilder. Das ist Tinkodi Baba. Von dem wird gesagt, dass er ein Siddha ist, eine Seele, die bereits die Vollendung erreicht hatte, die wirklich verankert ist in der spirituellen Wirklichkeit. Das ist ein Schüler von ihm. Sehr schön, mit heiligen Menschen in Kontakt zu kommen. Das ist ein sehr guter Freund von uns, ein kleiner Junge, den wir schon begleiten, seitdem er ganz jung ist. Ja, das ist der Haridev, genau, der ist auf eine Reise gefahren nach Navadvip und hat für eine ganze Woche nur so ein ganz kleines Rucksäckchen mitgebracht und hat sich dann eine Box mit dem Wichtigsten zusammengestellt, nämlich dem Staub von Vrindavan, Giriraj, Radhakund Tilak, Radhakund Wasser und ein paar Backdrops. Das fand ich so schön, dass sich auch schon ein Kind so natürlich, das hat ihm niemand gesagt, nimm das mit, bezogen hat auf das Thema, wo findet die Seele Zuflucht. Ihr habt schon viel über Brajker gehört. Manche von euch haben uns Spenden mitgegeben, die wir nach Indien gebracht haben. Das ist jetzt zum Beispiel eines der vielen Sachen, die Brajker macht. Wir sorgen uns einfach um Alte, um Witwen. Die sind gesellschaftlich gesehen die Schicht, die wohl am meisten Hilfe von außen braucht. Wie gesagt, wir beköstigen diese und das sind auch die Decken, die wir verteilen. Diese tollen, tollen Decken. Also so eine Decke wünsche ich jedem von euch. Die ist wirklich warm. Und medizinische Versorgung. Und dann tun wir halt viel für die Säuberung Bedarfs und uns einsetzen, indem wir Leute bezahlen, die das sauber machen. Einheimische, die den Abfall wegbringen. Und was machen wir noch? Auch viele, viele kreative Sachen. Zum Beispiel Warmwasser, wie nennt man das, Wärmeflaschen verteilen und so weiter. Aber das ist ein Problem, das ist kulturell nicht bekannt und wird dann wahrscheinlich nicht so benutzt in dem Sinne, in dem Stil. Man benutzt lieber Kudung, um damit zu kochen. Und das hat man gewöhnt, daran hat man sich gewöhnt. Das sind unsere glücklichen Witwen hier, die kochen auf Kudung. Tolle Sachen. Das ist eine Schule, die wir versorgen. Oh, man ist richtig stolz auf diese, man merkt, die haben Zukunft. Hier ist eine Schule, die wir machen, also unterhalten. Gut, wo sind wir noch? Jetzt kommen wir zum Abschluss. Alles ist in Vrindavan ist so sweet. und so besonders die Atmosphäre wegen einer Persönlichkeit. Ihr wisst schon den Namen? Radharani, genau. Man findet sie überall, in Form von ihrem Namen, das heißt Shilade, dieser Name. Auf Bäumen wird das gemalt, auf Bibex sogar. Hier ist die Farbe ein bisschen indisch. Auf T-Shirts sogar. Und besonders im Herzen. Ein Ort, wo man wirklich Zuflucht findet, ist Giriraj Govardhan, der heilige Berg, wo man das Gefühl hat, Gebete werden erhört. Und wo Krishna so handgreift, so nah ist, wie man sich das nur vorstellen kann und wünschen kann. Das finde ich, ist nicht auch ein schönes Bild, ne? Da sind die Kühe. Ist das eine Kuh oder ist es, eigentlich ist es, glaube ich, ein Ochse? Ja, die dürfen einfach nicht fehlen. Das ist wirklich intensive Konzentration hier auf wesentliche Dinge. Was? Haride? Der immer was ausfrisst? Govardhan Puja wird gefeiert, auch unter den Einheimischen, wie ihr es hier seht. Wir haben dort ein Tempel, wo wir regelmäßig hinkommen, den Tempel von Haridev. Das ist der ursprüngliche Deity von Haridev. Und da machen wir einmal im Jahr einen richtig schönen Kirtan. Das geht wirklich, ja, modern gesprochen, es geht dort jenseits, ins Jenseits. Das ist solche ekstatischen Kirtans wegen Haridevs Gegenwart. Vrindavan ist eine ständige Einladung. Vrindavan sagt, komm, lass mal deinen Alltag stehen. Komm zu einem Ort, der anderen Gesetzen folgt und lerne dort zu leben. Das ist am Ufer der Yamuna. Und mit diesem Bild lasse ich euch ganz kurz ausklingen. Wir werden noch eine Minute singen und dann sind wir zu Ende. Ich würde euch gerne bitten, den Abend ausklingen zu lassen, indem ihr ganz kurz, vielleicht für 5 Minuten, euch sammelt, das Mahamantra singt und dann vielleicht ein Gebet, vielleicht eine Erinnerung, vielleicht eine Absicht, die sich so aus der Tiefe eurer Seele rausbringt, mitnehmen. Einfach eure kleine, kurze Vrindavan-Reise zu machen. Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna.
Hare Krishna. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.
Yeah.
Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei euch allen, dass ihr zu diesem Vrindavan-Abend hierher gekommen seid. Es ist meine aufrichtige Hoffnung, dass ich ein paar Anstöße geben konnte. Ich möchte mich auch bedanken bei unserem jüngsten Vortragsgebenden, der Sita, die... Die Mama kann das sagen, die spielt wahrscheinlich, ist ja noch ein Kind, ist ja okay. Und ich möchte auch mich ganz herzlich bedanken bei den Devotees, die jetzt wieder ein weiteres Jahr die Goralila-Abende begleitet haben, organisatorisch. Mir ist es aufgefallen, als ich da draußen auf und ab ging mit Gadata, dass plötzlich Carla Kanter im Wagen saß und sich die gute Autobrille aufgesetzt hat. Die hat Leute vom Bahnhof abgeholt. Ich denke, dass wir das nicht immer, sagen wir mal, ausreichend sehen, dass einige Devotees, ich weiß, dass manche kochen, dann, dass die das bekannt geben, dass sie Einladungen ausschicken. Da ist immer ganz viel dahinter, weil das Schloss ja nicht ausgerichtet ist wie ein ausschließlicher Tempel, ein Tempel, Alltagsleben wie zum Beispiel Golokadam und so. Das ist immer eine besondere Bemühung, all die Elemente bereitzustellen, die nötig sind, um so einen Abend auszurichten. Und ich finde es sehr, sehr schön. Dies ist der letzte Abend gewesen in diesem Jahr. Ich möchte alle von euch bitten, das Haus nicht zu verlassen, bevor ihr Segenswünsche oder gute Wünsche hier gelassen habt, Wünsche für die Devotees, die hier leben, die einzelnen Menschen, die hier in ihrem jeweiligen Transformationsprozess sind, in ihrem auf ihrer spirituellen Reise sind. Ich glaube, wir sollten unsere Dankbarkeit ausdrücken, eben mit den allerbesten Wünschen für alle die, die uns das eben ermöglicht haben, ein weiteres Jahr hier diese Goralila-Abende in ziemlich regelmäßigen Abständen zu feiern. Ich finde, das ist etwas, was in dieser Zeit so nötig ist, solche Abende, wo einfach die Bemühung unternommen wird, das spirituelle Licht größer werden zu lassen. Die Welt ist nicht immer ein geeigneter Ort. Sie gibt Hindernisse auf Schritt und Tritt, und es ist gut, wenn man in der Gemeinschaft von spirituellen Menschen wie bei den Goralila-Abenden einfach im eigenen Herzen das spirituelle Licht größer werden lässt. Das ist eine, die das ermöglichen, denen sind wir zu großem Dank verpflichtet. Ja.
Entschuldigung, Gunnar, die Organisatorin ist immer Carla Kanter. Wir helfen alle ein bisschen, aber sie macht alles organisiert.
geht nicht ohne Segenswünsche hier zu lassen. Sehr wichtig. Viele Dinge im Leben verändern sich nicht durch eigene Bemühungen, sondern dann, wenn gute Menschen, also sagen wir mal Menschen mit einer guten Absicht, ich will es mal so definieren, beten für das Wohlergehen von anderen, dann und diese das dann auch annehmen können und auf sich wirken lassen können. Gut. Dann würde ich sagen, haben wir diesen Abend sehr schön ausklingen lassen. Und war ich der Einzige? Das war doch wirklich, jetzt kann man ja auch über sie reden, die Sita, weil sie vielleicht beschämt wäre. Wie geht es so der Mutter? Man ist ein bisschen stolz, oder? Oder wie geht es dir, Daniel? So?
Naja, also es war auch indirekt an uns gesprochen. Ne? Das, was sie so direkt nicht sagen kann, das war ja so ihr Weg, uns ein bisschen anzuklagen.
Ja.
Aber Marco, sicherlich haben deine Kinder-Lectures gegen
das gemacht. Ja. Nein, aber das ist eben so. Das ist, die Zyklen wiederholen sich. Wie wir unsere Eltern, was wir unseren Eltern gesagt haben, das muss gesagt werden in diesem Alter.
Ich fand es eine unglaublich treffende Darstellung von dem gesamten Gegenwartsgefühl.
Ja.
Bewusstseinsentwicklung in dieser historischen Epoche. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt die großen Philosophen oder die Zeitphilosophen gelesen haben, aber ich glaube, das ist ihre eigene Wahrnehmung, ihr eigenes Leben.
Das
deckt sich wirklich mit den ganz Großen, die sich Gedanken machen, über was ist eigentlich los mit der Welt.
Wir haben mit ihr auch sehr regelmäßig die Kindergita von Gorilla verboten.
Ja.
Gelesen. Das ist auch auf Deutsch für die Jugendlichen.
Das ist
sehr,
sehr toll, ja. Nein, unsere Kinder nicht unterschätzen. Die Kinder, das sind die Ganzen. Vor allen Dingen sind es diejenigen, die das Ruder mal übernehmen werden. Wir werden nur noch ein paar Tage hier sein, dann gehen wir ja schon. Es ist sehr kurz, was wir so als Menschen inszenieren. Toll. Ja, gut, also alles Gute. Ich sehe auch gut. Ananda Varan, das gibt noch Prasadam, ist das richtig?
Ja, es gibt.
Gut, ja, dann würde ich an Ananda Varan und oder an euch übergeben. Bitte geht auch nicht ohne vorher ausreichende Mengen wohlschmeckenden Prasadams zu euch genommen zu haben. Hare Krishna.